alle, ich begrüße euch alle
zum Gottesdienst heute am Samstagabend. Morgen ist der 22. Sonntag nach Trinitatis und dieser Sonntag steht unter dem Oberbegriff in Gottes Schuld. In Gottes Schuld, das wird uns in diesem Gottesdienst so als Thema begleiten. Ich begrüße alle, die auch mit uns verbunden sind, über die Anlage und die Aufzeichnung hinterher hören werden. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst und wir beginnen mit dem angeschlagenen Lied im Anhang zum Gesangbuch, die Nummer 34, Komm, Heiliger Geist.
Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Der Wochenspruch steht im Psalm 130, der Vers 4. Dort heißt es: Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Wir wollen miteinander den Wochenpsalm beten. Das ist der Psalm 143 und er steht im Gesangbuch unter der Nummer 755. Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Errette mich, mein Gott, vor meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Kommt, lasst uns anbeten.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Licht deiner Wahrheit erkennen wir, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Dich sollen wir über alles lieben, unseren Gott und Heiland. Aber wir haben uns selber mehr geliebt als dich. Du hast uns in deinen Dienst gerufen, aber wir haben die Zeit vertan, die du uns anvertraut hast. Du hast uns unseren Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie uns selbst. Aber wir erkennen, wie wir versagt haben in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum kommen wir zu dir und bekennen unsere Schuld. Richte uns, unser Gott, aber verwirf uns nicht. Wir wissen keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. So rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns.
Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt, seinen Sohn für uns in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Lob singet dem Herrn, erhebt seinen heiligen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe.
Gott, voll Güte und Erbarmen, grenzenlos sind deine Liebe und deine Geduld. Wir bitten dich, sei auch geduldig mit uns und locke uns zu einem Leben in deinem Geist und in deiner Freiheit. Erhöre uns um Christi willen. Amen. Die Schriftlesung steht im Römerbrief des Apostels Paulus im 7. Kapitel. Wir hören die Verse 14 bis 25.
Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich und die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz, nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Halleluja! Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Halleluja! Auf das gehörte Wort Gottes mit den Worten unseres Glaubensbekenntnisses antworten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Aus EG Plus 75 singen wir nun das Wochenlied, EG Plus Lied Nummer 75.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Samstagabend steht bei dem Propheten, bei einem der 12 kleinen Propheten, bei Micha, im 6. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Hört doch, was der Herr sagt. Mach dich auf, führe einen Rechtsstreit mit den Bergen, auf dass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, ihr starken Grundfesten der Erde. Denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Mirjam? Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete, wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit du erkennst, wie der Herr dir alles Gute getan hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Herr, segne unser Reden und Hören. Liebe Gemeinde, der Prophet Micha lebte zur Zeit des Propheten Jesaja. Jesaja kennen wir, das ist der Prophet, der das Kommen des Heilands ankündigt. Längst war das große Reich Israel, das Saul, David und Salomo geeint und beherrscht hatten, wieder in den größeren Nordstaat, der sich Israel nannte und dessen Hauptstadt Samaria war, und in den kleineren Südstaat, der sich Juda nannte, mit der Hauptstadt Jerusalem zerbrochen. Im Schatten, im Umkreis Jerusalems, lebte Micha, unser Prophet, als Bauer. Michas prophetische Worte richten sich zunächst warnend gegen den Nordstaat Israel, der schließlich am Ende des 8. vorchristlichen Jahrhunderts von den Assyrern besiegt wurde. Micha warnte dann noch weiter und fand ebenso wie Jesaja beim König in Jerusalem Gehör. Hiskias Reformen in Jerusalem, seine Wiederbelebung des Kults im Jerusalemer Tempel wurden so verstanden, dass Gott weitere 180 Jahre seine Hand schützend über den Südstaat Juda und Jerusalem hielt, bis schließlich lange nach Michas Tod die Babylonier auch Juda besiegten und dessen Elite ins Exil verschleppten. Aber noch bestehen beide Reiche, und Micha verstand die Nöte der Menschen, die von ihrer täglichen Arbeit leben mussten. Er sieht und kritisiert die Verarmung und Abhängigkeit der arbeitenden Bevölkerung durch die Konzentration des Besitzes in wenigen Händen. Man handelte nach dem Motto, uns geht's doch gut, warum sollen wir das nicht genießen? Und Micha trägt große Sorge. Habsucht bei den Menschen um der eigenen Besserstellung zu Lasten derer, die um ihre tägliche Existenz kämpfen müssen. Dies, denkt er, wird die Begehrlichkeit der Großmächte fördern und den Staat angreifbarer machen. Micha trägt seine Prophezeiung in Form eines Gerichtsverfahrens im Tor der Hauptstadt vor. Das Tor war zu seiner Zeit der Ort, an dem Täter verklagt und Opfern Recht gesprochen wurde. Wir sind Zuschauer eines Gerichtsprozesses. Über uns und um uns ist das Stadttor. Einer wird gleich Recht sprechen müssen. Und da es sich um Fragen des Verhältnisses zwischen den Menschen und Gott handelt, müsste Gott eigentlich der Richter des Geschehens sein. Für unsere Vorstellung eines Gerichtsverfahrens leichter ist es, wenn wir uns daher in unserem Stadttor einen Richterstuhl stellen. Aber in unserem Verfahren wird der Richter angeklagt. Weil das Volk als Ankläger auftritt und sich gegen Gott richtet. Seine Gebote seien unhaltbar. Seine Existenz sei irrelevant. Der Dienst ihm gegenüber sei nutzlos. Der eigene Vorteil nutzbringender als der Glaube. Kurz und gut, was sollen wir mit diesem Gott? Er möge sich doch bitte aus dem, was irdischerseits zu erledigen ist, heraushalten. Denn davon hat er nun wirklich offensichtlich keine Ahnung. Vom verlassenen Richterstuhl her hören wir, wie der Angeklagte nach dem Vortrag dieser Klageschrift aufgerufen wird. Hört doch, was der Herr sagt.
Und der Angeklagte, also Gott selbst, ergreift das Wort. Er hat seine Anwälte mitgebracht, die seine Sache verteidigen sollen. Sie sollen Zeugnis von seiner Rechtschaffenheit ablegen. Der Angeklagte, Gott, richtet seine Worte an das Volk, das ihn angeklagt hat, und stellt seine Anwälte vor. Mache dich auf, führe einen Rechtsstreit mit den Bergen, auf dass die Hügel deine Stimme hören.
Wie soll man denn das bitte verstehen? Wie soll ich denn mit Bergen und Hügeln sprechen?
Vom verlassenen Richterstuhl her hören wir, wie der Kläger nochmals aufgefordert wird, seine Klage vorzutragen. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, ihr starken Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Wieder kommt nur Schweigen von der Seite des Klägers. Die Anklage, die geführt wurde, die wurde ja auch durch entsprechendes Verhalten, durch den Abfall von Gottes Willen vorgetragen. In Worte zu fassen, welches Anliegen das Volk hat, fällt dem Kläger offensichtlich schwer. Also ergreift wiederum der Angeklagte das Wort.
Was habe ich dir getan, mein Volk? Womit habe ich dich beschwert? Das sage mir.
Und von der Klägerbank beobachten wir nur betretenes Schweigen und verlegene Blicke in die Runde.
Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst? Und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Mirjam.
Ja, Ägyptenland, Knechtschaft, Mose, Aaron, Miriam. Das scheinen Begriffe zu sein, die unserem Ankläger durchaus bekannt sind. Da kommt wohl so etwas wie Erinnerung auf.
Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete. Wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit du erkenntest, dass der Herr dir alles Gute getan hat.
Balak, König der Moabiter, wollte die Israeliten, als sie aus Ägypten flohen, nicht in das von Gott verheißene Land lassen. Aber zugleich hatte Balak Angst vor Gott, der das Volk Israel beschützte. Daher forderte er den Propheten Bileam auf, Israel zu verfluchen. Seine Hoffnung war, wenn Israel von Bileam verflucht würde, dann könnten die Moabiter die Israeliten besiegen. Aber Bileam weigert sich. Balak dringt in ihn. Schließlich besteigt Bileam zähneknirschend seinen Esel, um zum Schlachtfeld zu ziehen. Einerseits will er ja nur sagen, was Gott ihm eingibt, aber andererseits hat er Angst vor Balak. Gott stellt Bileam und seinem Esel einen Engel mit flammendem Schwert entgegen, damit Bileam das Volk Israel nicht verfluchen kann. Der Esel sieht den Engel. Bileam sieht diesen Engel aber nicht und drischt auf seinen Esel ein. Schließlich fängt der Esel an zu sprechen und drängt Bileam, die Israeliten nicht zu verfluchen. Und nun sieht Bileam auch den Engel mit dem Schwert. Er versteht, dass der Esel klüger ist als der Prophet. Was für ein gewagtes Bild. Und er segnet letztlich Israel. Balak muss unverrichteter Dinge seiner Wege ziehen. Die Moabiter werden von den Israeliten geschlagen und vertrieben. Eine Warnung, die Gott dem Kläger hier entgegenhält. Auch sie werden durch die Assyrer besiegt und durch die Babylonier vertrieben werden.
Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mich mit ihm Brandopfer nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben? Meines Leibes Frucht für meine Sünde?
Komplimente helfen mir jetzt gar nicht weiter, sagt Evelyn Hamann in einem Sketch mit Loriot, als dieser ihr alle Kleider aufzählt, in denen sie vorteilhaft aussehen würde. Auf die Aufzählung unseres Klägers müsste jetzt eigentlich eine derartige Rüge folgen. Das Recht wird doch gebeugt in Israel. Das ist doch Michas Kritik am Volk. Jetzt kommt dieser Kläger und will von den Mengen an Gütern, die er den Armen abnimmt, alles Gott in den Rachen werfen, um ihm diesen zu stopfen? Ist das nun böswillige Ironie oder ist das die Flucht nach vorne? Brandopfer, einjährige Kälber, vieltausend Widder, unzählige Ströme von Öl. Das sind für antike Verhältnisse extrem teure und kostspielige Gaben, mit denen unser Kläger aus dem Gerichtsverfahren zu entkommen versucht. Das Äußerste ist es, den Erstgeborenen zum Opfer zu bringen. Das muss nicht unbedingt heißen, ihn auf dem Altar als Menschenopfer zu schlachten. Das kam damals sicherlich auch vor. Aber das Vergleichsangebot unseres Klägers kann auch heißen, dass der Erstgeborene, der Erbe, der eigentlich den Besitz übernommen und den Betrieb weiterführen sollte, zum Tempeldienst an den Priester abgegeben wird. Damit wird auch der eigene Besitz eines Tages dem Tempel anheimfallen. Und noch immer wissen wir nicht, ob unser Kläger das Angebot ernst meint oder den Angeklagten herausfordern will. Jedenfalls scheint unser Kläger zu merken, dass das Gerichtsverfahren nicht zu seinen Gunsten verläuft. Und nun nimmt der Angeklagte wieder seinen ihm zustehenden Platz auf dem Richterstuhl ein und verkündet das Urteil.
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
Immer wieder denkt der Mensch, er könne Gott herausfordern, verklagen, sein Recht gegen Gottes Recht ausspielen. Micha führt uns mit seiner Prophezeiung sehr deutlich vor Augen, welche Anmaßung der Mensch Gott gegenüber an den Tag legt. Allein die Frage, wie kann Gott das Leid in der Welt zulassen, ist schon eine Überheblichkeit des Menschen gegenüber Gott. Aber Gott hat diese Welt geschaffen und hält sie vollständig in seiner Hand. Auch die Überheblichkeit des Menschen ist nach dem Verständnis der alten Propheten Teil von Gottes Heilsplan. Gottes allumfassendes Wirken könnte vom Menschen nicht erkannt werden, wenn er nicht versuchen würde, sich über Gott zu erheben und sein Scheitern ihn immer wieder neu irritieren würde. Verstockung nennen wir eine derartige Verbohrtheit. Hybris, die Selbstüberschätzung der eigenen Möglichkeiten. Der Mensch denkt, er weiß es besser als Gott. Er kann es besser als Gott. Er kann Gott Ratschläge erteilen oder ihn sogar vor Gericht ziehen. Ist unser Tun nun doch umsonst, sind wir nichts anderes als Marionetten in Gottes Händen? Haben wir nun die Freiheit oder werden wir willenlos verstockt? Dieser Rechtsstreit mit Gott, dieses Aufschwingen über den Schöpfer, diese Überheblichkeit gegenüber dem Höchsten sind Ausdruck unseres freien Willens. Micha zeigt uns mit seiner Gerichtsverhandlung auf, dass wir jederzeit und immer wieder denken, wir könnten mehr steuern und tun als Gott, dass wir jederzeit und immer wieder verlangen, unser uns zustehendes Recht, unser uns zustehendes Hab und Gut von Gott verlangen zu können. Die Frage des Klägers, welche Opfer er denn bringen soll, um Gott gnädig zu stimmen, und das Übermaß der Opfergaben, die dieser Ankläger bereit ist zu geben, dies alles zeigt, dass der Mensch nicht die von Gott geschenkten Gaben als Gottes Gaben ansieht, sondern dass er glaubt, es sei menschlicher Besitz und menschliches Erzeugnis, das er Gott darbringen könnte. Der Mensch versucht ständig, seine Rolle mit der Rolle Gottes zu vertauschen. Wir können diese Linie weiterdenken bis zu Jesu Tod am Kreuz. Auch hier ist der Mensch der Meinung, die Gerechtigkeit liege in seinen, in des Menschen Händen, ohne zu erkennen, dass er auf Gottes Gerechtigkeit angewiesen ist. Nicht der Mensch hat Gott zur Rechenschaft zu ziehen. Nicht der Mensch hat von Gott etwas zu fordern. Nicht der Mensch hat Gott zu be- oder zu verurteilen. Unser Predigttext soll uns, so verstehe ich den Propheten Micha, die Demut lehren. Indem wir uns aufspielen gegenüber Gott, indem wir immer wieder neu versuchen, Gott zu versuchen und dabei eigentlich nur selbst der Versuchung erliegen, kommen wir immer wieder ein bisschen mehr der Erkenntnis näher, was es bedeutet, Gottes Geschöpf, von ihm geliebt und von ihm erschaffen, gehalten und bewahrt zu werden, bis wir ihm letztlich gegenüberstehen und nichts anderes zu erwarten haben als seine grenzenlose Barmherzigkeit, seine Liebe und seine Gnade. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns aus dem Gesangbuch, aus dem normalen Gesangbuch, das Lied Nummer 614 singen: Lass uns in deinem Namen, Herr. Wir wollen Fürbitte halten und das Vaterunser beten, und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Lasst uns beten. Wir beten: Herr Jesus Christus, du trittst ein für uns, für unsere Fehler, für unsere Schuld, für unser verfahrenes Leben. Du hast uns frei gemacht und zeigst uns neue Wege. Du machst uns zu neuen Menschen. Wir preisen deine Liebe und bitten dich, nimm unser Leben in deine Hände und forme es nach deinem Willen. Lass uns nicht vergessen, dass wir zu dir und zueinander gehören. Wir beten für alle, die sich schwer tun mit dem Leben, mit sich und anderen, dass sie neue Wege finden, auf denen sie gehen können. Wir beten für alle, die von Hunger und Krieg bedroht sind. Wir bitten insbesondere für die Menschen in der Ukraine und in Russland, in Israel und im Gazastreifen, im Sudan und überall auf der Welt, wo getötet wird. Wir bitten für Täter und für Opfer. Lass diejenigen, die zweifeln, nicht verzweifeln. Wir beten für die Einsamen, die Ängstlichen und die Verzagten. Lass sie und uns alle spüren, dass deine Liebe stärker ist als Angst und Furcht. Herr, wir bitten dich, öffne unsere Herzen, mach uns frei, damit wir die Menschen mit deinen Augen sehen können. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der uns gelehrt hat, so zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Ein paar Informationen darf ich noch weitergeben. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank dir, liebe Eva Günther, dir, liebe Monika Meyer, für die Mitwirkung hier vorne bei unserem kleinen Theaterstückchen. Herzlichen Dank, liebe Katrin Bibiella, für die tolle Musik an der Orgel. Vielen Dank, liebe Caroline Waltenberg, für die Gestaltung der Kirche. Und Angelika Schmidt, dir herzlichen Dank dafür, dass wir da gleich noch einen kleinen Umtrunk nehmen können. Vielen Dank auch für die Kollekte vom letzten Sonntag. Sie betrug 59 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Die heutige Kollekte ist ebenfalls für die eigene Gemeinde bestimmt. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.martinskirche-nierstein.de. Und des Weiteren finden Sie auf unserer Homepage den heutigen Gottesdienst als Audio-Podcast zum Nachhören. Alle Termine, Veranstaltungen der Evangelischen Kirchengemeinde finden Sie auf unserer Homepage und im Verbandsgemeindeblatt unter den kirchlichen Nachrichten. Am kommenden Mittwoch um 10.30 Uhr ist Gottesdienst im Johannistaus in der Gutenbergstraße 13, den Pfarrerin Katrin Berg halten wird. Herzliche Einladung dazu. Am kommenden Donnerstag, den 31. Oktober, Reformationstag, ist um 20 Uhr Gottesdienst in der Katharinenkirche in Oppenheim. Der wird von Pfarrer Erik Bohn und Professor Dr. Christian Fechtner gestaltet. Am kommenden Sonntag, 3. November, um 10 Uhr ist hier Gottesdienst mit Abendmahl in der Martinskirche, den Pfarrerin Katrin Berg halten wird. Schon jetzt weisen wir auf die Niersteiner Bibelgespräche hin. Am Mittwoch, 6. November um 20 Uhr, da startet die neue Themenreihe Männer und Frauen im Alten Testament, Geschichten des Aufbruchs. Am 6. November wird Pröbstin Henriette Krüwell die Vortragsreihe beginnen mit dem Thema Abraham und Sarah, eine Glaubenspartnerschaft. Herzliche Einladung ins Johannes Buschhaus in die Mühlgasse 28. Und der Hinweis, es sind wieder Neuanmeldungen für neue Gäste im Demenzcafé Club Konfetti möglich. Bitte setzen Sie sich zur Neuanmeldung mit dem Familienzentrum der Stadt Nierstein, mit der Frau Schenk in Verbindung. Sie ist mobil erreichbar unter 0160 6808608 oder unter familienzentrum@martinskirche-nierstein.de. Das ist die Mailadresse. Nun wollen wir miteinander das Schlusslied singen im kleinen Gesangbuch unter der Nummer 42 vom Anfang bis zum Ende und uns dann unter den Segen Gottes stellen. So geht hin in diesen Abend und in diese Woche in Frieden und mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.